Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 8. Februar 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Industrieminister sagte, Investition und Expansion werden sich 2019 steigern. Indonesien und die EU erörtern Handels- und Investitionsfragen in Brüssel. Ein Handbuch über tourismusfreundlichen Journalismus wird eingeführt. Indonesien und Großbritannien finanzieren die Forschungen im Katastrophenschutzbereich. Viele Möglichkeiten, um aggressiveren Investitionsanreiz anzubieten. Indonesiens Führung im MIKTA-Forum im Jahre 2018 brachte die neuen Änderungen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Industrieminister Airlangga Hartarto ist optimistisch, dass die Investition und die Expansion 2019 sich im Vergleich zum Vorjahr steigern werden. Das sagte der Minister am 6. Februar 2019 beim Programm Eurocham Outlook der Wirtschaft und der Investition Indonesiens 2019 in Jakarta. Obwohl es im letzten Quartal eine wirtschaftliche Turbulenz mit Währungsschwankungen und Handelskrieg gebe, könne man aber deutlich den gebauten Optimismus sehen. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der Minister weiter, dass durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Industrieministerium und der Koordinationsbehörde für Investitionen einige Investoren im strategischen Sektor wie Petrochemie und Stahlindustrie beginnen, Indonesien zu betreten. Indonesien und die EU trafen sich in der 9. Handels- und Investitionszusammenarbeitsgruppe in Brüssel, Belgien, um die neueste Frage beider Seiten im Handels- und Investitionsbereich zu erörtern. Der Generaldirektor für Handel des indonesischen Handelsministeriums, Imam Pambagio, sagte am 7. Februar 2019 nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass bei dieser Zusammenarbeitsgruppe verschiedene technische Fragen im Zusammenhang mit der Implementierung der Maßnahmen, die eine Sonderaufmerksamkeit beider Seiten in der Förderung des Handels und der Investition brauche, erörtert worden seien. Imam Pambagio fuhr fort, nicht alle erörterten Fragen könnten gelöst werden. Die beiden Seiten könnten aber Informationen austauschen und eine gemeinsame Lösung finden. Dieses Forum solle den heutigen laufenden Verhandlungsprozess der umfassenden Wirtschaftspartnerschaft der EU-Indonesiens fördern, erklärte Imam Pambagio weiter. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya, die Vertreter der Botschaften der befreundeten Länder, die Verwalter der Indonesischen Journalistenverbandes PWI und mehr als 500 indonesische Presseleute wohnten am Donnerstag, den 7. Februar 2019 in Surabaya Osiava, dem Gala-Dinner im Rahmen der Feier des Nationalen Pressetages des Jahres 2019 bei. Während des Galadiner wurde ein tourismusfreundlichen Journalistenhandbuch eingeführt. Dieses Buch ist das Ergebnis von der Zusammenarbeit zwischen dem Indonesischen Cybermedienverband SMSI und dem Indonesischen Tourismusministerium. Der Leiter von SMSI, Auri Jaya, sagte, die Journalisten können dieses Handbuch benutzen, vor allem, wenn sie die Katastrophen in den Tourismusgebieten in Indonesien berichten möchten.
Tidak termasuk untuk membatasi pemerintahan, membatasi.
Wir haben keine Absicht, die Aktivitäten unserer Journalisten zu beschränken. Aber wir möchten damit die indonesischen Journalisten aufrufen, trotz der Katastrophen positive Berichte über Indonesien weltweit zu verbreiten. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya sagte, seit dem Jahr 2017 wachse der indonesische Tourismus auf 22% auf. Dieser Prozentsatz sei dreimal schneller als das Tourismuswachstum in Südostasien. Arief Yahya zufolge könne Indonesien gegenüber Thailand und Malaysia aufholen. Thailand und Malaysia sind Wettbewerber Indonesiens im Tourismussektor. Der Markt der indonesischen Tourismusindustrie wächst auf 7% auf. Diese Zahl ist dreimal größer als der regionale und globale Markt. Inzwischen wird der Gipfel der Feier des Nationalen Pressetages 2019 morgen in Surabaya stattfinden. Seit Dezember 2018 wurden verschiedene Aktivitäten wie soziale Dienste und Workshop über Journalismus, an dem einige Minister und bekannte Persönlichkeiten teilnahmen, veranstaltet. Das indonesische Ministerium für Forschung, Technologie und Hochbildung arbeitet durch Newton Fund mit dem britischen Ministerium für Geschäft, Energie und Industriestrategien zusammen, um in dem Zeitraum von 2019 bis 2021 drei Forschungen im Hydrometeorologie-Bereich zu finanzieren. Dies teilte der indonesische Minister für Forschungen, Technologie und Hochbildung, Muhammad Nasir, gestern in Jakarta, bei der Pressekonferenz im Rahmen der Einführung von der indonesisch-britischen Zusammenarbeit im Forschungsbereich durch das Programm Newton Fund, der Presse mit. Ihm zufolge gebe es drei Forschungsvorschläge, die in drei Jahren von dem Newton Fund im Wert von 2 Millionen US-Dollar finanziert werden. Die drei Forschungen werden von 23 Forschungsvorschlägen ausgewählt. Der Auswahlprozess wurde offen, transparent und konkurrenzfähig durchgeführt. Muhammad Nasir erklärte, dass die indonesischen und britischen Forscher zusammenarbeiten werden, um die Durchbrüche im Katastrophenschutzbereich hervorzubringen. Es sei sehr zu hoffen, dass die Forschungsergebnisse Indonesiens Widerstand und Bereitschaft zur Bewältigung des Klimawandels fördern können, sagte er weiter. Es gibt viele Möglichkeiten für Indonesien, um einen aggressiven Ansporn in der Steigerung der Investitionen anzubieten. Denn Indonesien sollte zurzeit mit Vietnam, Thailand und Malaysia konkurrieren. Das sagte der Leiter der Koordinationsbehörde für Investition Thomas Lembong am 6. Februar in Jakarta. Laut ihm hätten auch Unternehmen die Steuerermäßigung mit der Gesamtinvestition in Höhe von 161,3 Trillionen Rupiah genossen. Er meint, dass die indonesische Regierung in diesem Jahr harter arbeiten sollte, nachdem die Realisierung der Investition 2018 das Ziel nicht erfüllen könnte. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara erklärte Thomas Lembong weiter, der Industrieminister Airlangga Hartarto erörterte den steuerlichen Anreiz, nämlich die Verminderung der Steuer für die Industrien, die am Berufsbildungsprogramm teilnehmen. Das Forum von Mexiko, Indonesien, Südkorea, die Türkei und Australien, MIGTA, wird weiter sich entwickeln durch konkrete Programme und Ideen, relevanter zu werden. Dieses Forum ist auch ein Mittel, um über die Informationen sich auszutauschen. Dies betonte der indonesische Vizeaußenminister A.M. Fahir gestern in Yogyakarta bei dem 14. Treffen der Außenminister des MIGTA-Forums. Bei dem Treffen teilte Außenminister A.M. Fahir mit, dass Indonesien während seiner Führung in MIGTA konkrete Programme und Aktivitäten gedrängt und die Zusammenarbeit zwischen MIGTA und anderen Interessenvertretern wie kreativen und digitalen Wirtschaftstätern sowie der religiösen Persönlichkeiten erweitert habe. Alle Aktivitäten von MIGTA wird die Treffen zwischen den hochrangigen Staatsbeamten und Außenministern fanden in Indonesien statt und konzentrierten sich auf die Beratungen über die gegenwärtigen multilateralen Fragen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.083,25 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.216,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.144 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema Vietnam ist Gastgeber des zweiten Treffens von Trump und Jong-un, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, das Rätsel in welchem Land das zweite Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un stattfindet, wird endlich aufgedeckt, nachdem Donald Trump in der Rede des Staates von Union oder State of the Union am 5. Februar gehalten hat. Vorher brachte der US-Außenminister Mike Pompeo in einem Interview mit Medien nie entschieden zum Ausdruck, in welchem Land in Asien das zweite Treffen stattfinden werde. In der Rede teilte Trump mit, dass das Treffen von 27. bis 28. Februar in Vietnam stattfinden sollte. Eigentlich hat ein Gerücht kürzlich entstanden, dass Vietnam der Gastgeber werden solle. Aber warum ist Vietnam? Einige Gründe können die Ursache für die Wahl Vietnams werden. Erstens geht es um die Entfernung von Nordkorea. Kim Jong-un kann nur einmal mit dem in der Ära von Sowjetunion hergestellten Startflugzeug fliegen. Zweitens haben die beiden Länder diplomatische Beziehungen zu Vietnam und die Botschaft in Hanoi kann die Vorbereitung des Treffens unterstützen. Ende letzten Monats brachte der nordkoreanische Unterhändler Kim Jong-chol ein Antwortschreiben von Donald Trump. Kim Jong-un ist mit dem Inhalt des Schreibens von Trump zufrieden. Kim bereitete sich derzeit auf sein zweites Treffen mit Donald Trump vor. Ein Analyst ist der Meinung, dass die Wahlen in Vietnam in der Tat darauf ausgerichtet seien, damit Nordkorea von anderen sozialistischen Ländern lernen kann. Darüber hinaus gibt es einen Wunsch von der Vereinigten Staaten, damit Nordkorea nicht mehr von China abhängig ist. Einige skeptische Seiten brachten zum Ausdruck, dem Schein nach sei das erste Treffen nicht ernsthaft, da es nach dem Treffen keine Fortsetzung gab. Beide Seiten hatten keine gleiche Definition von Denuklearisierung. Die Herausforderung beim zweiten Treffen ist schwieriger, da das erste Treffen keine wichtigen Fortschritte gebracht hat. Nun müssen beide Staatschefs beweisen, dass der Begriff von Denuklearisierung die gleiche Bedeutung für die beide habe und sofort implementiert werden könne. Wir freuen uns auch darauf, ob Nordkorea einen Kompromissschritt durchführt, wie Vietnam und China, die die sozialistische Ideologie mit Feuerwirtschaft anwenden. Das ist ein mächtiges Rezept für den wirtschaftlichen Aufbau beider Länder. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Liebe Zuhörer, hören Sie nun Vergangenheit und Gegenwart vom 8. Februar. Mit dem Angriff der japanischen Flotte unter Admiral Togo Heihachiro auf die russische Hafenstadt Port Arthur ohne vorherige Kriegserklärung beginnt der russisch-japanische Krieg. Unter anderem wird das russische Kriegsschiff Warjah schwer beschädigt. Vor Port Arthur fielen in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 1904 die ersten Schüsse des russisch-japanischen Krieges, als japanische Kriegsschiffe unter Admiral Togo Torpedos auf russische Kriegsschiffe abfeuerten, die in der Bucht vor Anker lagen. Dabei wurden die Schlachtschiffe Red Wisan und Cesarewitsch sowie ein Kreuzer der russischen Vernoßlichen Kriegsflotte im flachen Hafen auf Grund gesetzt. Die verbliebenen seetüchtigen Schiffe unternahmen später zwei gescheiterte Ausbruchversuche. Der Angriff der Japaner erfolgte ohne vorherige Kriegserklärung und wurde daher von den meisten europäischen Mächten als völkerrechtswidrig verdammt. Lediglich das zu diesem Zeitpunkt mit Japan vertraglich verbundene Großbritannien feierte den Überfall als große seemännische Tat. Die Nasdaq nimmt in New York als erste elektronische Börse den Handel auf. Die Nasdaq ist die größte elektronische Börse in den USA, gemessen an der Zahl der gelisteten Unternehmen. Der Name ist ein Akronym für National Association of Securities Dealers Automate Quotations. Die Börse wurde 1971 von der National Association of Securities Dealers, NASD, als voll elektronische Handelsplattform gegründet. Als der Handel am 8. Februar 1971 begann, war dies die erste elektronische Börse. Im Jahr 1991 erfolgte die Fusion mit der American Stock Exchange. Seit 1999 ist es die größte amerikanische Börse, in der die Hälfte der US-amerikanischen Aktiengesellschaften gelistet ist. Am 8. Februar 2005, der Duch Mahmoud Abbas und Ariel Sharon geschlossene Waffenstillstand von Sharm el-Sheikh beendete offiziell die zweite Intifada. Am 8. Februar 2005 hatten sich Abbas und Sharon in Sharm el-Sheikh zum ersten Gipfel seit Beginn der Intifada getroffen, auf dem ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Dieser Tag gilt als Ende der zweiten Intifada. Die besonders kritisierte Praxis der Zerstörung der Wohnhäuser von Terrorverdächtigen wurde ebenso wie die gezielten Tötungen seit Mitte Februar 2005 mit Ende der zweiten Intifada eingestellt. Als Gastgeber dieses Treffen waren der ägyptische Präsident Husni Mubarak und Jordaniens Koni Abdullah Zwei anwesend. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Das war das Lied mit dem Titel Cinta Sendiri, auf Deutsch Einsame Liebe, das von Kahitna gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema
Indonesien und die Schweiz unterzeichneten das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe. Der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, unterzeichnete am 4. Januar dieses Jahres das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe mit der schweizerischen Justizministerin Karin Keller in Bern, der Schweiz. Das gab die indonesische Nachrichtenagentur Antara bekannt. Dieses Abkommen wurde nach der Verhandlung in zwei Runden, nämlich auf Bali im Jahre 2015 und Bern, der Schweiz, im Jahre 2017 unterzeichnet. Nach der Meldung der Abteilung für Sozial- und Kulturinformation der indonesischen Botschaft in Bern umfasst dieses Abkommen 39 Artikel, wie unter anderem die Regel der Rechtshilfe über Verfolgung, Einfrieren, Einziehung und Beschlagnahme von Vermögenswerten aus Straftaten. Das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe ist einer der wichtigen Teile in der Unterstützung im Rahmen der Unterstützung des strafrechtlichen Verfahrens im auffordernden Land. Minister Yasona Lauli fuhr fort, diese gegenseitige Rechtshilfe könne man verwenden, die Kriminalität im Steuerbereich zu bekämpfen. Dem Minister zufolge sei dieses Abkommen der Teil der Bemühungen der indonesischen Regierung, um die indonesischen Staatsbürger und die Rechtsinstitute Indonesiens sicherzustellen, dass sie die indonesischen Steuervorschriften einhalten und keine Steuerhinterziehung oder andere Steuerstraftaten begehen. Yasona Lauli erklärte weiter, aufgrund des Vorschlags Indonesiens folge das unterzeichnete Abkommen dem rückwirkenden Prinzip. Dieses Prinzip ermögliche es, kriminelle Handlungen zu erreichen, die vor dem Inkrafttreten des Abkommens begangen wurden, solange der Gerichtsbeschluss noch nicht umgesetzt wird. Der indonesische Botschafter in Bern, Mulyaman de Hadad, der den Minister Yasona Lauli bei der Unterzeichnung des Vertrages begleitete, sagte, dass das Abkommen gegenseitige Rechtshilfe zwischen Indonesien und der Schweiz eine gute Arbeitsleistung im Bereich der gegenseitigen Rechtshilfe sei. Er fuhr fort, die Unterzeichnung dieses Abkommens stärke den Erfolg der heutigen bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Wirtschafts-, Sozial- und Kulturbereich. Die Unterzeichnung des Abkommens übereinstimme mit dem Programm und des Auftrags des indonesischen Präsidenten Joko Widodo. Er betonte bei der Gedenkfeier des Internationalen Antikorruptionstages 2018 die Wichtigkeit des Abkommens gegenseitiger Rechtshilfe, um die Korruption zu bekämpfen und das Vermögen als Ergebnis der Korruptionsfälle zurückzunehmen. Zuvor hat die indonesische Regierung das Abkommen gegenseitiger Rechtshilfe mit den ASEAN-Ländern Australien, Hongkong, der Volksrepublik China, Südkorea, Indien, Vietnam, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Iran unterzeichnet. Das war unser Indonesien.
Coba bertahan walau asam itu
Das war das Lied mit dem Titel Rinduku Adinda, auf Deutsch Meine Liebe, ich sehne nach dir, das von Proto Bema gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Jetzt werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach Demak zu machen. Liebe Zuhörer, Demak ist ein Bezirk an der Nordküste der Provinz Zentraljava. Spricht man über dessen Tourismus, ist der Bezirk Demak als religiöses Touristenziel bekannt. Viele Touristen besuchen Demak und das Grab von Sunan Kalijaga, Raden Fatah oder die Großmoschee Agung Demak zu besuchen. Neben dem religiösen Tourismus hat Demak auch verschiedene interessante Naturtouristenziele, die von ihnen besucht werden sollten. Eines davon ist die Fischerei. Auf Ökobasis des Ökobildungshauses auf Indonesisch Rumah Edukasi Silvo Fisri. Sie können dort die Naturschönheit genießen und einen Vortrag zu den Mangrovenbäumen bekommen. Liebe Zuhörer, der Ökotouristenort Rumah Edukasi Silvo Fisri liegt im Dorf Gedung Mutih, in dem kleinen Bezirk Gedung des Großbezirkes Demak. Dieser Mangrovenwald liegt an der Grenze zu Gedung Demak und Gedung Jepara. Die Entfernung vom Stadtzentrum Demak beträgt etwa 35 Kilometer. Wenn Sie von der Stadt Jepara aus kommen, beträgt die Entfernung etwa 30 Kilometer. Um dieses Touristenziel zu besuchen, müssen Sie ₹2000 für die Eintrittskarte pro Person bezahlen. Es ist vom 8 Uhr bis 17 Uhr westindonesischer Zeit geöffnet. Das Touristenziel des Mangrovenwaldgebietes ist der Mangroven-Education-Ort. Er ist 0,5 Hektar groß und wird von einer Gruppe der sogenannten Siaga Bencana berbasis Masyarakat des Dorfes Sibat verwaltet. Dieser Wald wurde durch das Programm AMCROS 2016 bis 2017 geschaffen, in dem man von 25.000 Mangrovenbäume anpflanzte. In diesem Wald gibt es 5 Mangrovenarten, nämlich den Bako Panjang, Bako Pendek Merah, Bako Api Api und Bako Ricupura Api Kulata. Nach der Anpflanzung wurde er zum Ökozentrum Rumah Edukasi Silvo Fisri und Katastrophenbewältigungsort entwickelt. Das Touristenziel ist mit vielen Einrichtungen, unter anderem Selfie-Orten, Hütten und Mangroven-Anpflanzungsstudienorten ausgestattet. Liebe Zuhörer, betreten Sie dieses Touristenziel, werden Sie von der grünen Landschaft des Mangrovenwaldes begrüßt. Sie können um den Wald laufen, um die Naturschönheit zu genießen. Es gibt dort eine Brücke aus Bambus und Holz sowie auch Hütten, die aus Bambus und Holzabfällen hergestellt wurden. Sie können in diesen ausruhen. Der Mangrovenwald liegt gegenüber dem Fluss Wulan, Drainase 1. Es gibt dort einen interessanten Fotospot, da Sie dort die Fischerschiffe fotografieren können. Wenn Sie sich dafür interessieren, diesen Mangrovenwald näher kennenzulernen, können Sie am durchgeführten Educationsprogramm teilnehmen. Das war das Programm Wunderbares Indonesien.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada? Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu, walau masih ada sisa cinta. Biarkan saja berakhir sampai di sini. Kecewa di dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu, walau masih ada sisa cinta. Biarkan saja berakhir sampai di sini.
Das war das Lied mit dem Titel Tiada Lagi, auf Deutsch Nicht mehr da, das von Mayang Sari gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten, präsentieren. Das Programm Dies und Das hat heute das Thema Weltweites Minapati aus Indonesien. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Minapati-System, das in Indonesien seit 2015 entwickelt wurde, erhält derzeit die Aufmerksamkeit von mehreren Ländern. Dieses System vermischt die Fischzucht mit dem Landbau und 13 asiatisch-pazifische Länder interessieren sich dafür. Diese gesamten Länder lernen Minapati speziell nach Indonesien und besuchen Orte, der von der Indonesian Regierung als Vorbild genommen wird. Diese 13 Länder, die Minapati in ihrem eigenen Land entwickeln mochten, sind unter anderem Bangladesch, Kamboja, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand und die Philippinen. Der Generaldirektor für Fischzucht des Ministeriums für Maritime und Fischereiangelegenheiten KKP, Slamet Subiakto, sagte, seit Indonesien als Referenz des entwickelten Minapati-Modells für asiatische pazifische Gebiet von der UN-Welternährungsorganisation FAO bestimmt wurde, begann die internationale Welt diese Methode zu beachten. Indonesien wird erfolgreich auf der Entwicklung von Minapati bewertet. Dieses Programm wird von der Regierung als Prioritätsprogramm bestimmt, um die Nahrungsmittelversorgung zu fördern. Die Benennung von FAO bringe laut Slamet einen positiven Einfluss auf Indonesien und die Welt. Indonesien gilt als ein Land, das international positive Beiträge geleistet hat, um den globalen Nahrungsmittelbedarf durch die Entwicklung der Innovation von Minapati zu erfüllen. Die Minapati-Innovation, die in Indonesien durchgeführt wird, hat einen Zusammenhang mit dem WELT-Programm, nämlich dem nachhaltigen Entwicklungsziel oder SDGs. Liebe Zuhörer, der FAO-Vertreter für asiatisch-pazifisches Gebiet, Waimen Miao, erklärte, dass Minapati-Systems auf der ganzen Welt vom Erfolg Indonesiens bei der Entwicklung der Innovation motiviert wird. Dieser Erfolg macht Indonesien als ein Hauptreiseziel für das Minapati-Konzept, insbesondere von asiatisch-pazifischen Ländern. Darüber hinaus sagte der FAO-Vertreter für Indonesien, Stephen Rugard, dass die Minapati-Innovation aus Indonesien als eine der Strategien für die Welt gelten könne, um die weltweite Nahrungssicherheit zu stärken. Obwohl dieses System das erste auf der Welt sei, könne es in der Tat in 193 weltweiten Ländern angewandt werden. Das war dies Undas mit dem Thema Worldwide Minapadi aus Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen ein Volkslied aus West Sumatra vorstellen. Dieses Lied hat den Titel Badindin. Das Lied, das von Tiara Moon komponiert wurde, wurde im Jahre 1980 von Eli Kasem populiert. Das Lied, das der fröhliche Rhythmus ist, ist ein Lied für die Musikbegleitung von dem Indang-Tanz aus West Sumatra. Indang ist eine Musikart wie Rebana oder Tamburin. Der Indang-Tan ist ein energischer Tanz. Das Lied Badindin mit dem malaysischen Rhythmus eignet sich für die Musikbegleitung dieses Lieds. Die Lyriken handelt um tiefende Botschaft, und zwar um Minangkultur zu schützen. Ein Teil von dieser Lyrik erzählt über der Indang-Tan, der als Tanzunterhaltung ist. Man führt der Indang-Tanz vor, sodass man von allen Traurigkeiten unterhaltet. Das Lied wird mit der alten Pussy begleitet. Man singt dieses Lied mit dem malaysischen Liedrhythmus. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Lied Badindin aus West Sumatra. Gute Unterhaltung.
Ampun jemaat, oi kami puhunkan pada dun sana ale dan tiboy sambillah salam, oi kami ucapkan kami bainang dan muda-muda
dan mula indah kaditarikan selang bajawe undegan tiba-tiba
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. In Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.